Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem nostalgischen Text begrüßte uns damals Carsten Schäfer, 22 Uhr freitags vom Fernseher. Und mit diesem Text begrüßen wir euch mal wieder zu unseren Podcasts. Uns gibt's jeden Donnerstag. Ruthless Aggression heißt der Podcast, so wie die Worte damals von Vince McMahon, als er diese unterschätzte, aber doch sehr beliebte Ära eingeleitet hat. Wir sind hier bei Folge 7 und es begrüßen euch die Guest Host oder Hosts des Podcasts. Einmal ich, der Ray, und mein Buddy Kevin.
Jo, ich bin auch natürlich wieder am Start hier.
Ja, und wir hatten jetzt natürlich über die letzten Folgen da schon ein paar interessante Themen zu diesem Podcast, zu dieser Thematik der Ruthless Aggression Era schon thematisiert. Und nachdem wir über die letzten Folgen dann Spaß gehabt haben und nachdem wir letzte Woche die Rivalität zwischen Kurt Angle und Shawn Michaels thematisiert haben, Revue passieren lassen haben, dann auch zu dem Pay-Per-View, wo damals halt ihr fantastisches Match stattfand bei WrestleMania 21. Und das ist das Thema heute, WrestleMania 21.
Ja, genau. Quasi wie jetzt auch hier im Jahre 2021 die Road to WrestleMania so langsam aber sicher an Fahrt annimmt, sozusagen, läuten wir die hier einfach mal mit einem Pay-Per-View-Review zu eben dieser WrestleMania 21 aus dem Jahr 2005 natürlich ein. Und es hatte natürlich auch neben Kurt Angle gegen Shawn Michaels noch einige andere interessante Matchups so zu bieten, zu denen wir dann jetzt im Verlauf dieser Folge dann kommen werden. Wie gesagt, wir immer schön auch Revue passieren lassen und natürlich unsere Meinung da auch einfließen lassen. Ne? Da wird sicherlich einiges dann zu erzählen geben. Denn auch wenn mir der Pay-Per-View immer sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, gibt es natürlich auch einige Sachen, die einem dann vielleicht weniger gefallen. Einige, die man dann wieder mehr feiert. Und so wie es eigentlich bei jedem WWE-Pay-Per-View so ziemlich ist.
Genau, so sieht's aus. Ich denke mal, WrestleMania 21 bleibt für sehr viele noch im Kopf. Ich denke mal, das ist so, wenn man vielleicht über WrestleMania nachdenkt, einer der WrestleManias, die einen sofort aufploppen in den Gedanken. Und hier möchte man natürlich auch besonders halt, sag ich mal, den Slogan dieser WrestleMania erwähnen, WrestleMania Goes Hollywood. Wie ich finde, eine sehr, sehr, sehr gute Idee, sehr gute Kreativität, die WWE damals hatte, dass man natürlich dann halt auch diese ganzen Filme halt parodiert hat mit Wrestlern, bekannte Filme, sei es Pulp Fiction, sei es Forrest Gump, sei es The Gladiator. Und ich denke mal auch die DVD mit den damaligen Parodien, die man gemacht hat, die man sich dann gerne auch wieder anschaut, mega spaßig.
Das stimmt.
Welche Filmparodie kommt dir gerade so in den Kopf, so von denen, was
du mal nachdenkst? Also, kommen da besonders gerade zwei so in den Kopf. Eine, so, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe den eigentlichen Film persönlich nie gesehen, aber der von Basic Instinct, da war ja immer auf jeden Fall sehr unterhaltsam gemacht, wenn er halt den Vorhörraum da so sieht und dann mit, was, Stacey Keebler, ich bin gerade gar nicht mehr. Ja, Stacey Keebler, doch, ja. Da habe ich gerade kurz einen Hänger gehabt, wer dann die nette Dame da war im Fokus und natürlich mit dem sehr bekannten Beinschwung dort und außerdem noch, ich glaube, der Film heißt Braveheart, wo man dann Triple H so in der Rolle des Kriegers dort sozusagen sieht. Und das ist auch einfach sehr witzig gemacht worden, auch mit der Beteiligung von Ric Flair, der natürlich auch sein Woo mit einbringen musste und konnte. Das, wie man schon merkt, das unterhält mich schon allein, wenn ich nur so daran zurückdenke. Und das war für mein persönliches Highlight, glaube ich, so diese beiden. Aber auch die, zum Beispiel der von dir erwähnte Forrest Gump-Parodie war natürlich auch sehr gut.
Mit Eugene,
genau.
Ja, ganz gut gemacht. Ich fand jetzt auch Pulp Fiction nicht schlecht, dass man halt dann John Travolta und Samuel L. Jackson mit Booker T. und Eddie dann da reinversetzt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich mochte auch immer damals immer sehr Taxi Driver irgendwie. Ich habe mir irgendwie das irgendwie immer und immer wieder angeguckt, damals über die DVD. Ich fand das irgendwie einfach cool, wie irgendwie da so mehrere Wrestler da irgendwie dran teilgenommen haben. Und dann auch immer dann immer dieses, die haben ja so ein bisschen so eine Story damit reingebaut, mit Batista zum Beispiel, der irgendwie die ganze Zeit halt nicht diesen Text verstanden hat. So, are you talking to me? Und Batista meinte so, ja, ich rede mit dir, so, was soll ich sagen? Ja. Mega cool gemacht auf jeden Fall. Natürlich auch vor Ort, also es war auch sehr ein großes Spektakel, was Prominenz angeht. Adam Sandler unter anderem sieht man dann halt, also während des Pay-Per-Views schwenken die halt immer wieder in die Zuschauermenge und natürlich da Los Angeles eigentlich auch. Ja, die Stadt ist für den ganzen Filmdreh und ist ja nicht umsonst Hollywood halt ist, ne? Hollywood, ja, California.
Da kommen sie alle zusammen.
Richtig, kommen sie alle zusammen. Ich glaube irgendwie ZZ Top war auch noch mit von der Partie, dann Michelle Pfeiffer, glaube ich, und, also noch mehr, aber jetzt gerade die mir so grob einfallen. Man hätte natürlich hier, wie man es dann halt Jahre später mal gemacht hat, mit den ganzen Celebrity-Matches, hätte es gerade idealerweise da in den Pay-Per-View gepasst.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber ich denke mal, wir werden das nochmal nachher noch ein bisschen dazu anbringen oder nochmal ansprechen. Ja, hierzu kann man natürlich auch erwähnen, ausverkaufte Arena, 20.193 Zuschauer und das schnellste Ticket ausverkauft der WWE und vom Staples Center. Ich denke mal, das liegt auch irgendwie groß unter dem Motto halt auch, ne? Also, dass wenn man da halt dann merkt, dass das so ein bisschen unter Hollywood steht, ne? Mhm. Ich denke mal, ich hätte da auch recht schnell versucht, da irgendwie Karten zu ergattern, als zu der jetzigen Zeit. Jetzt völlig unabhängig, dass gerade die Corona-Pandemie ist, aber ja, in gewissen, also die WrestleMania oder WrestleManias in den letzten Jahren standen ja nicht wirklich unter einem großen Titel.
Ja, da gab es irgendwie nicht so ein kreatives oder besonderes Motto, wie es halt eben in diesem Jahr dann da der Fall war. So, man hat öfter mal sich vorher so gedacht, so, dieses Logo sieht ganz interessant aus, wie jetzt bei auch der vergangenen, wo es ja irgendwie so ein bisschen piratenmäßig so auch schon angelehnt war. Und aber ich weiß nicht, irgendwie wurde dann ja auch nicht so wirklich was dann daraus, man hat davon jetzt nicht irgendwie was in der Arena gesehen oder so, ich weiß nicht, vielleicht hat die WWE das natürlich dann auch ohne Corona anders gemacht oder hat da irgendwie was Besonderes angebracht. Wie jetzt eben, wo wir natürlich bei WrestleMania 21 sind, und da kann man natürlich auch nochmal über diese Umsetzung sprechen. Das ist natürlich auch sehr geil gemacht, wie es da wie so eine Art Filmpremiere sozusagen da alles aufgebaut war mit so einem roten Teppich und der Vorhang, der dann noch vor dem Titantron so aufging zum Start der Show. Also das war echt schon alles top da auch inszeniert und so passend eben zu dem Slogan, dem Motto, dem Ghost Hollywood.
Ja. Auch halt auch diese Animationen halt, ne, so mit diesen Filmstreifen. Dann, ja, genau. Ne? Und natürlich auch sieht dann die Trance oder diese Eingangsarena halt wirklich danach aus, dass halt, als würde man einen Film halt gucken wollen, ne. Ich finde es auch hier ganz gut, bevor wir gleich auch zum Opener kommen und dann gleich schon das erste Match einsteigen, auch ganz gut so von der Card her. Hier ist nicht wirklich viel versucht worden, irgendwie Matches reinzuquetschen. Es ist sehr übersichtlich. Es sind bis außer eins alles nur Singles-Matches. Mhm. Und was ich dann halt auch immer richtig gut finde, also wenn es wirklich eine WrestleMania halt ist, dass da wirklich dann nicht wirklich versucht wird, irgendwie Matches halt da reinzuquetschen. Ne? Zum Beispiel jetzt über die letzten Jahre, die haben wir wirklich so viele Matches da gehabt, ne, und so viele überflüssige Matches, ja, ne, wo ich mir halt dann so dachte, so irgendwie, das schädigt halt dann den Pay-Per-View. Und hier halt, wie gesagt, ne, so ich glaube, es sind 8 Matches und recht übersichtlich. Mhm. Bei WrestleMania 23, 2 Jahre später, hat man dann halt auch ungefähr um die 8 belassen. Also das ist dann halt übersichtlich und davon denke ich mal, je weniger, desto mehr bleibt auch dann halt in Erinnerung, finde ich.
Ja. Ich muss auch dazu sagen, wenn man gerade über die Matchcard auch schon so spricht, gerade was die WWE heutzutage dann manchmal so ein bisschen anders löst, ich will nicht unbedingt sagen schlechter, aber halt wie gesagt, ich würde es dann schon teilweise ganz schön voll auf dieser Card. Man ist ja nicht immer gezwungen, jeden einzelnen Titel da zum Beispiel auch in ein Match so unterzubringen, sondern hier zum Beispiel die Tag-Team-Titel, die beide zu der Zeit dann nicht verteidigt wurden, die World-Tag-Team-Titel und auch allgemein so die WWE Tag Team Titel genauso wenig wie auch der United States Titel, Ich glaube auch der IC, also Intercontinental-Titel, ebenso nicht.
Genau.
Ja, was denn diese Titelträger dort bei WrestleMania gemacht haben, da kommen wir dann jetzt dann ja im Laufe der Show dann noch dazu.
Richtig.
Und das finde ich dann eigentlich, sofern die dann auch gut in das eingebracht werden. Ne? Ist natürlich schade, wenn dann jemand so ganz von der Card runtergeworfen wird oder nicht draufkommt. Ne? Ist klar, so, das finde ich dann auch schade für diejenigen, die dann auch Champions sind. Aber ja, ich weiß nicht, sofern man dann nicht sowieso eine gute Idee oder eine gute Story dafür denjenigen zu der Zeit hat, muss man jetzt nicht unbedingt so dieses Match dann da so drauf zwängen, nur damit man halt den Titel bei WrestleMania sieht, sozusagen.
Ja, genau. Also hast du ihn gerade sehr gut beschrieben, wollte ich auch schon sagen, halt, ne, so Titel müssen nicht unbedingt halt ein Pay-Per-View halt ausmachen, ne? Also wenn ein Titel da auf dem Spiel steht, hier sind es auch wirklich nur drei Titel, die aufs Spiel gesetzt worden sind. Und ja, und die anderen, für die hat man auch eine sehr gute Alternative gehabt, eine sehr gute Idee. Vorm Pay-Per-View gab es dann halt auch Sunday Night Heat, was damals halt so die Pre-Show war. Und da gab es natürlich auch schon, sag ich mal, die ersten, würde ich sagen, die ersten ja, Fußstapfen oder die ersten Anfänge einer Battle Royale, was ja heute schon langsam so in Andre the Giant Battle Royale umgewandelt worden ist oder was langsam halt auch schon so Pflicht geworden ist. Da gewann, also es war halt auch SmackDown vs. Raw und das entschied dann halt für SmackDown Booker T. Für Booker T hatte man irgendwie über die Jahre halt damals ja, wenig Ideen. Finde ich auch ehrlich gesagt bei einem wie Booker T halt schwer. Weil wenn man so überlegt, ich weiß nicht auch, ob die Zuschauer das irgendwie vielleicht, ja, ob es welche gibt, die dann halt aus der WCW-Zeit welche, ja, outstanding Matches von Booker T kennen, aber bei den ersten Gedanken ist halt Booker T, ja, kein wirklicher Fünf-Sterne-Mann. Ich kann mich an keine Fünf-Sterne-Matches erinnern von ihm. Und
ja, gebe ich dir recht.
In der Ruthless Aggression Era hat er wirklich Booker T, ja, der hatte vielleicht bis außer ein Match, hat er nie wirklich bedeutende Rollen in dem Pay-Per-View gespielt. Hier nur bei Sunday Night Heat ist natürlich ja, für den ehemaligen Weltchampion auch blöd. Nichtsdestotrotz kommen wir nun zu unserem Opener. Hier treten zwei gute Freunde gegeneinander an. Zwei, wo man auch sagen kann, zwei Rivalen, aber auch Freunde gegeneinander an. Und beide haben oder sind Tag-Team-Champions gemeinsam. Die Rede ist hier von unseren mexikanischen Superstars Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Ja, ich würde da mal kurz eingehen, bevor das Match halt anfängt. Rey, der seit 2002 halt bei der WWE ist, war erstmal wirklich in den WrestleManias davor, also 19 und 20, nur in Cruiserweight Action. Was sagst du jetzt hier zu diesem Match, also zu dieser Ansetzung?
Also ich fand die Ansetzung damals vor allem auch schon sehr interessant, ne, weil es ja immer darum halt auch ging, dass so Eddie sich das so ja, nahe gehen lassen hat sozusagen, dass er nie Ray irgendwie in Singles-Action mal so bezwingen konnte und dass er schon sehr an ihm genagt hat, dass er das sich jetzt einfach mal hier sich selbst sozusagen beweisen wollte, dass er es dann schafft, auf der Grand Stage of them All dazu dann noch und hier dann auch sein Tag-Team-Partner, ja, dass er da das Zeug zu hat, da mitzuhalten und nicht nur mitzuhalten, sondern ihn auch wirklich mal zu schlagen. Das war natürlich ein sehr interessanter Ansatz, muss ich sagen. Und deswegen, da hatte ich mich dann auch schon damals drauf gefreut. Und ja, wie du schon gerade gesagt hast, mit Ray, für ihn fand ich es dann auch mal eine interessante Abwechslung sozusagen. Nur dass es halt nicht nur weiter immer in dem Cruiserweight Division so geblieben ist. Und man sollte ja auch gerade in den Jahren danach auch noch feststellen, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung auch gewesen ist, so von seitens der WWE. Denn da hat Ray ja eigentlich immer wieder gut überzeugen können, auch wenn das dann mal gegen vermeintliche unschlagbare Gegner so für ihn ging, die es dann eben doch ja, den Kürzeren gezogen haben, gegen den Kurzen sozusagen.
Ja.
Und, ja, das ist schon immer sowieso ein sehr beeindruckender Typ, also einfach, ja, wer kennt nicht Rey Mysterio, ne? Also es müssen ja nicht nur Wrestling-Fans sein, sondern der ist ja eigentlich allgemein auch sehr bekannt, einfach eine Legende mittlerweile.
Richtig, genau. Also der war auch damals halt auch immer für Leute, die nicht wirklich Wrestling verfolgt haben, das nur so aus dem TV kannten, war aber Rey Mysterio so auffällig, dass man den halt im Kopf hatte, ne? Dass er für seine Moves und sein, ja, wir können ihn halt als einen Flummi bezeichnen. Rey war natürlich auch sehr bekannt dafür, bei WrestleMania halt gewisse, ja, Kostüms zu tragen, also Outfits, besondere auffällige. Wie zum Beispiel im vorherigen Jahr, WrestleMania 20, hat er halt The Flash, glaube ich, gehabt. Und oder was, WrestleMania 19? Eins von beiden. Also der hat auch, also je nachdem, aber er hatte bei 19 und bei 20 hat er jeweils halt ein gewisses Outfit gehabt, was halt dann Marvel oder DC darstellen sollte.
So Comic inspiriert.
Ja, genau, Comic inspiriert, ja, richtig. Und hier war es dann halt nicht so der Fall. Also der hatte hier dann halt irgendwie so ein komplettes Overall an, was so ein bisschen halt, ich würde halt sagen, Max America, ne? Also diese Fusion, ja, Mexiko und Amerika mit den Flaggen irgendwie gemischt. Und auffällig war halt auch hier seine Maske, die halt, sie ist ja komplett bedeckt, aber jetzt bei diesem Pay-Per-View oder bei diesem Match konnte man halt hinten sehen, dass es halt immer so solche Klemmflerschüsse hatte und sein Hinterkopf eigentlich recht sichtbar war, was ja sehr auffällig war in dem Match. Also da musste sich sehr oft da auch die Maske während des Matches da irgendwie richten, irgendwie fast nach jedem Move gefüllt.
Ja.
Und ja, gut, ich würde es jetzt vielleicht nicht so unbedingt in die Wertung halt mit einbringen. Die beiden starten hier natürlich mit dem typischen Lucha-Wrestling, wo ich halt ein Fan davon bin, ne? Halt, wenn man sich erstmal so einhakt, ne, mit den Fingern und dann erstmal halt anfängt zu pressen. Oder es gibt dann halt auch zum Beispiel diesen Pin, wo der andere auf den anderen mit dem Rücken drauf liegt und der dann halt, der unten liegt, halt versucht, aus dem Cover rauszukommen, indem man ihn wieder so hochdrückt. Dann auch wieder versucht, Hurricane Runners und so zum Anfang. Und die beiden zeigen aber auch, was finde ich, was sehr geähnelt hat, auch aus ihrer WCW-Zeit, auch Outside-Aktion. Also einmal von Eddie an Rey ein Springboard Dive und dann auch wiederum von Rey an Eddie ein Corkscrew Splash.
Ja, auf jeden Fall sehr schön gewesen, diese Aktion.
Ja, also Eddie hat sich natürlich dann durch seine Verletzung damals, die er in der WCW-Zeit hatte, durch den Autounfall natürlich ein bisschen weniger ein bisschen zurückgezogen aus der High-Flying-Action. Aber Eddie war zum Beispiel halt auch sehr gut bekannt für einen schönen Backbreaker, den er halt während des Matches 2 bis 3 Mal angesetzt hat.
Oh ja.
Die beiden kommen hier auch jeweils zu ihren Finishern, also beziehungsweise Rey schafft seinen 619, Eddie mit dem Frog Splash scheitert, aber Rey konnte jetzt auch, nachdem man natürlich, wenn der 619 oder 619, wie viele da jetzt gesagt haben, wenn die irgendwie den 619 falsch verstanden haben, da sitzt ja auch danach immer mit den West Coast Pop halt an, ne? Dass er nochmal auf den Gegner drauf springt. Ja, okay. Und Eddie hat das hier dann sehr gut gekontert, indem er halt das Ganze gekontert hat in eine Powerbomb. Das aber auch nur zum Two-Count. Und der eben angesprochene Backbreaker sollte dann halt nochmal folgen. Das wurde ihm aber zum Verhängnis, nachdem Rey dann halt die Aktion in einen Hurricane Runner konterte und es, ja, zum überraschenden, ja, diesen Roll-Up dann, den halt dann ein Hurricane Runner macht. Und somit dann halt
auch. Das ist auch eine flüssige Aktion.
Richtig, genau. Den halt dann Eddie damit überraschte.
Ja, das ist auf jeden Fall für mich an der Stelle doch ziemlich überraschend gewesen, das Ende, weiß ich noch damals, weil ich mir auch wirklich, trotz der Tatsache, dass ich ja so Fan von beiden war, natürlich immer ein bisschen mehr so für Eddie gewesen, ne? Und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er hier so den Sieg davontragen würde. Und dann halt endlich mal so sich selbst und auch den Fans sozusagen beweist, dass er dann in Singles Action gegen seinen Partner bestehen kann. Deswegen hat mich das dann doch so ein bisschen überrascht an der Stelle, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hattest du mit dem Sieg hier von Rey gerechnet oder dachtest du auch, Eddie würde sich das Ding holen?
Ich war ja damals ein sehr großer Rey-Mark. Und ich Eddie habe ich schon damals sehr stark eingeschätzt, ne? Und ich war auch dann wirklich dann überrascht, dass es dann auch wirklich in einem Roll-Up endete. Aber hier hat man auch vielleicht dann versucht, Eddie auch ein bisschen halt zu schützen. Weil der hat in den vorherigen Wochen oder in den vorherigen Monaten oft in Singles-Action gegen Ray verloren. Mhm. Und das dann halt, ja, ab und zu auch mal durch den 619, ne? Aber überwiegend war hier auch ein bisschen so halt die Story, dass Ray immer nur so durch solche Aktionen wie zum Beispiel einen überraschenden Roll-Up dann halt den Sieg davontragen sollte, wie halt auch da. Und dass halt immer mehr und mehr dazu aufgebaut worden ist, ja, dass Eddie irgendwie sich so ein gewisser, ja, eine Missgunst, ne? Also, dass er das nicht anerkennt oder dass ihn das wirklich dann kratzt in sein Ego. Ich denke mal, das würde vielen halt auch. Und es war wirklich überraschend. Also ich hätte da wirklich nicht gedacht, dass Ray da gewinnt. Damals halt zu der Zeit auch wirklich war ich dann froh. Jetzt sind wir im Nachhinein. Für Eddie war es ja nie wirklich ein Problem, sich da hinzulegen. Er ist auch immer da halt so einer wie Jericho gewesen, dem es nicht wichtig war, wer gewinnt, sondern halt, dass er halt das Match so gestaltet, dass es dann auch wirklich gut ist.
Ja, genau. Ist auch gut bei den Fans dann ankommt.
Und genau. Genau, richtig.
Ja, ganz gut angekommen, kann man sagen, ist es auch bei Dave Meltzer. Der hat hier 3,25 Sterne gegeben. Mhm. Gut, ist vielleicht keine total grandiose Wertung, ne? Aber manchmal kennt man ja seine Bewertungen da, die dann doch schon relativ unspektakulär ausfallen gegenüber unseren eigenen dann.
Richtig,
ja. Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich würde wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen höher gehen als er. Wäre da schon bei den 4 Sternen gelandet, denke ich mir mal.
Ja.
Weil es ein sehr unterhaltsames Match auch gewesen ist. So die beiden halt natürlich auch perfekt harmonieren.
Richtig.
Und ja, auch wenn es natürlich ein ziemlich, ja, ich will nicht sagen abruptes, aber doch überraschendes Ende eben gab. So, ja, das hat dann nochmal so ein bisschen so gezeigt, dass halt an jeder Stelle mal wirklich so ein Match auch zu Ende sein kann. Auch wenn man gerade so gar nicht damit rechnet. Und ja, das macht das dann auch immer nochmal so einen interessanten Faktor aus, gerade so zwischen zwei so unterhaltenden oder unterhaltsamen Kontrahenten.
Richtig, also zwei auffällige Wrestler und ja, ich hätte mir hier nur gewünscht, dass sie vielleicht so um die 15 Minuten bekommen hätten. Ich glaube, die waren irgendwie bei 9 bis 11 Minuten.
Ja.
Ja, aber sonst kann ich mich da auch anschließen. Ich würde auch 4 Sterne geben, weil ich habe ein bisschen halt nachgedacht. Die folgenden Matches, die sie dann hatten, im Laufe der Monate halt bei den Pay-Per-Views, Judgment Day, Great American Bash. Da fand ich schon das hier halt besser. Aber dann habe ich natürlich halt zwei, die ich dann halt dann wirklich auch nochmal höher setzen würde. Zum Beispiel das Leitermatch bei SummerSlam würde ich halt 4,5, wenn nicht sogar 5. Aber wenn ich das dann wiederum mit dem Match bei WCW damals vergleiche, bei Halloween Havoc, das ist mein absolutes Lieblingsmatch und das halt dann wirklich 5 Sterne ist und dann differenziere ich dann schon ein bisschen halt das Leitermatch auf 4,5.
Ja, verstehe.
Nichtsdestotrotz, was sagst denn du, um jetzt das Match abzuschließen oder ja, um jetzt von dem Match wegzukommen, zu der Backstage-Szene mit Triple H und JBL?
Also das war natürlich ein Moment, gerade im Nachhinein jetzt, über den man schon so ein bisschen schmunzeln kann, sozusagen. Die beiden, also Triple H und JBL, jeweils natürlich begleitet da von Ric Flair auf Triple H's Seite und dem Cabinet und United States Champion Orlando Jordan, den man hier also doch dann mal zu Gesicht bekommt, wenn er kein Titelmatch hatte. Und natürlich den Basham Brothers, die, ja, haben sich natürlich da ein paar Nettigkeiten auszutauschen, sozusagen, worauf dann am Ende noch die Worte, ich glaube, von Triple H waren sie vielen, let's see who's champion at the end of the night. Und so, ja, mal schauen, wer am Ende dieser Nacht hier noch ein amtierender Champion ist von den beiden. Und wie gesagt, also schon ein bisschen zum Schmunzeln in diesem Moment, wenn man dann die Ergebnisse schon so kennt. Ich nehme es jetzt mal hier in unserem Review nicht alles vorweg. Vielleicht hat es ja doch noch ein gewisser Zuhörer oder eine Zuhörerin noch nicht gewusst. Aber ja, das ist auf jeden Fall gerade im Nachhinein ein kurzes, aber unterhaltsames Backstage-Segment, wenn man sich das dann nochmal anhört.
Ja, bin ich genauso. Also bin ich mit dabei oder finde ich genauso. Um jetzt die zwei Sätze nicht zu mixen zu wollen. Ja, und ich fand jetzt, wenn man so ein bisschen halt auf die Card halt sieht, ich war damals sehr überrascht, warum gerade man halt am Anfang mit Ray und Eddie anfängt. Aber sehr oft ist halt ein Opener auch sehr wichtig, weil du halt die Fans erstmal aufwärmen willst, aber mit einem guten Aufwärmer, sodass die halt noch mehr Lust haben auf den Pay-Per-View.
Genau.
Und dann, glaube ich, war das schon ein Good Call, eine gute Entscheidung, halt die beiden ranzulassen und es dann halt mit dem kommenden Match nochmal weiter zu verstärken, was dann das erste Money in the Bank Match sein sollte in der Geschichte der WWE. Und wir hatten hier das Ganze auch ein bisschen schon in der Jericho-Folge thematisiert, was ihr euch natürlich auch ja, in unserem Archiv oder in dem, ja, wie sagt man, Raster oder halt in unseren Podcast anhören könnt, wo das nochmal ein wenig ja, konkretisiert wird. Aber auch hier kann man es gerne halt erläutern, dass, ja gut, ein bisschen auch Backstage damals, man halt nicht so wusste, wie bringt man gewisse Stars halt in WrestleMania rein. Es war unter anderem zum Beispiel halt geplant gewesen, dass Edge, Benoit und Jericho in einem Submission-Match gegeneinander antreten und die restlichen drei halt in einem Intercontinental-Match. Und das wurde zum Glück besser gelöst mit diesem Money in the Bank Match. Und ja, Jericho kam halt so ein bisschen halt in den vorherigen Raw-Folgen halt, ja, da, also kam auf die Idee halt, dass er so ein Konzept halt anbringt, dass man die Möglichkeit bekommt, halt im Laufe eines Jahres halt diesen Koffer einlösen zu können für ein mögliches Welttitel-Match. Und ja, die sechs Teilnehmer, findest du irgendwie einer tanzt irgendwie da aus der Reihe so von den sechs?
Also ich fand damals so auf den ersten Blick hat man sich immer so gedacht, so okay, mit Chris Jericho, Chris Benoit, Christian und Shelton Benjamin, das sind so sehr, ja, ein guter Mix, sag ich mal, so aus zwar sehr athletischen Superstars, auch welche, die dann sehr technisch begabt sind. Und dann tut sich noch natürlich noch so Edge dazu, ne, vielleicht in beiden Sachen so ein kleines bisschen so dahinter stehen, ne, ohne jetzt hier irgendwie schlecht über Edge reden zu wollen, aber ist natürlich jetzt nicht so technisch wie ein Benoit oder nicht so athletisch wie ein Shelton Benjamin, aber passt natürlich auch sehr gut eigentlich in so einen Leiter mit rein, gerade mit der Leiter mit Vergangenheit, die er und Christian besonders ja so haben. Und so ein bisschen stach dann eigentlich nur Kane heraus, aber ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, natürlich ist auch immer nicht ganz so schlecht, wenn man dann nochmal so einen Big Man sozusagen in so einer Matchart auch hat. Auch ja, wenn ich mir trotzdem immer noch so ein bisschen schwerfällt, mir so in so einem Ladder-Match dann so Kane vorzustellen, wie er dann so flink irgend so eine Leiter dann hocheilt oder sowas. Das hat mir dann schon, also der hat mir dann im Vorfeld sozusagen so ein bisschen herausgestochen, als so einer, wo ich mir dann denke, okay, da habe ich jetzt sowieso nicht so die Erwartung, dass der hier gewinnen könnte. Also weiß ich jetzt nicht genau, warum er dann so damit eingefügt wurde, ne? Also nichts gegen ihn natürlich auch, aber nur so von der Matchart an sich.
Ja, richtig. Und wo wir gerade halt mit von Kane sprechen, so startet auch das Match. Also er ist der Letzte, der sich halt auf dem Weg zum Ring begibt und wird auch gleich dann während seines Einzugs auch schon von den restlichen fünf attackiert, wo auch das Match dann auch halt auch startet. Kane hat hier nochmal einen kurzen Moment, wo er halt dann nochmal allen es zeigen kann, in Anführungsstrichen. Und er mit einem Lodging Clothesline, was er ja halt auch bekannterweise in seinem Repertoire hat, erstmal die fünf dann halt ausnockt. Also mit einem Top-Rope-Move. Dann allerdings fängt das Ganze halt auch langsam im Ring an. Also wir sehen dann zum Beispiel halt, wie ein Chris Jericho halt versucht, schon mal die Leiter mit reinzubringen, aber er, während er die Leiter halt noch hält, ein Suplex von Benoit kommt. Also es entsteht langsam ein Chaos. Und ja, Kane, der noch eben gerade halt recht präsent war mit dem Start, wurde erstmal Opfer einer Leiterversion von einem Concerto von Edge und Christian. Also die haben sich dann jeweils mit Leitern parallel aufgestellt und haben erstmal ein Sandwich gegeben damit. Und ja, dann ist auch mal wieder auch der Intercontinental Champion zu der damaligen Zeit Shelton auch ein bisschen an der Reihe, sich mal zu beweisen, indem er halt Edge an der Ringecke auf eine Leiter positioniert und den er halt ich würde sagen, ein Corner Splash kann man das vielleicht ein bisschen betiteln. Also es ist halt ein Splash, aber der macht auch ganz gerne, glaube ich, Sting. Dann folgt auch noch während des Verlaufs halt nochmal ein T-Bone an Edge, also ein T-Bone Suplex an Edge von der Leiter, nachdem sich halt kurzzeitig dann irgendwie mehrere Wrestler halt auf zwei Leitern befanden, was ja auch ein bisschen halt so die Money in the Bank halt ausmacht, ne, wenn sich dann halt mehrere Wrestler auf zwei Leitern halt dann anfangen, ja, um sich um den Koffer zu streiten.
Ja, das typische Duell, was man dann immer in der hohen Luft da so vorträgt.
Richtig.
Wo dann ja auch immer wirklich die Crowd dann so sehr gut mit involviert wird und so, ne? Das ist ja immer eine große Aufregung und ja, auch jedes Mal dann solche Momente, die es dann auch teilweise sehr interessant und sehenswert machen, weil man quasi ja nur schon so drauf wartet, na, wer von denen oder vielleicht sogar alle fliegen diesmal dann irgendwie runter und krachen auf den Ringboden.
Genau, und wo du gerade halt interessante Momente ansprichst, kommen wir, glaube ich, wohl zu dem interessantesten Match oder den interessantesten Moment des Matches und was allen, denke ich mal, auch viele im Kopf geblieben sind mit dem, ja, mit der Clothesline von Shelton an Jericho. Jericho war gerade oben an der Leiter, sich den Koffer zu schnappen und eine Leiter war schräg auf dieser Leiter, wo Chris Jericho drauf war, platziert und Shelton Benjamin, ja, hat sich dann Herz gefasst und hat dann von der Ringecke Anlauf genommen über die, ja, quere Leiter da auf Jericho drauf und ihn davon zu hindern, sich den Koffer zu schnappen. Wirklich, ja, das war echt damals heftig und immer noch irgendwie mit
bis heute eine krasse Aktion.
Ja, echt. Also, ich denke mal, vielleicht haben wir jetzt wieder ein bisschen Erinnerung an einige der Zuhörer aufgerufen damit für diesen Moment und vielleicht bekommen die auch dann wieder Lust, sich das Match anzugucken, weil wir werden auch gleich mal auf die Matchbewertung kommen, wurde auch sehr gut bewertet.
Mhm.
Das Match neigt sich langsam zum Ende zu, wo wir Benoit und Kane auf der Leiter sehen und die sich dann halt um den Koffer streiten. Benoit schafft es dann hier unter anderem halt Kane von der Leiter zu bekommen, verpasst ihn unter anderem halt auch dann, ja, ein Diving Headbutt, überraschenderweise, obwohl er hätte da das Match für sich entscheiden können. Ist dann auch schon auf dem Weg, sich dann halt den Koffer zu schnappen, aber Edge läuft rein, trifft ihn mit einem Chairshot. Gibt's auch dann lustiges Selling von Benoit, der irgendwie wie so ein zappelnder Fisch aussieht.
Ja, ist ja ein Fisch, den man da gerade aus dem Wasser geholt hat.
Also, ja.
Ist immer, eigentlich soll das ja bestimmt kein lustiger Moment sein, aber doch irgendwie immer wieder amüsiert dabei, wie das dann aussah.
Ja. Da fragt man sich halt, ob das wirklich gesellt war oder ob ihn da wirklich was durch das, was ihnen halt später passieren sollte, ob das dann halt nicht unter anderem in dem Moment halt der irgendwie welche Schmerzen erlitten hatte und dann halt es zu dieser Reaktion kam. Edge ist der erste Mr. Money in the Bank. Weiß nicht, für mich irgendwie damals überraschend, aber im Großen und Ganzen gute Entscheidung. Der war damals echt kurz davor gewesen, da war ja irgendwie schon recht verzweifelt gewesen, World Champion zu werden. Er hat immer wieder Titelchancen bekommen und dann meint er halt irgendwie, er wird die ganze Zeit halt um die Titelchancen betrogen. Und ja, für dich, was sagst du zu der Entscheidung?
Ja, ich weiß noch damals, also wenn ich mich mal so quasi zwei Punkte, wie soll ich sagen, zwei Standpunkte sozusagen von mir mal gegeneinander so antreten lasse, sozusagen so einmal die Sichtweise von damals, wo ich mir noch so gedacht habe, so okay, so, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan so von Edge da damals gewesen. Und wie ja auch aus der Chris Jericho-Folge ja hervorging, der ja mein Lieblingswrestler so of all time sozusagen war, habe ich natürlich sehr darauf gehofft, dass der eben den Sieg hier davon trägt. Ne? Er hatte natürlich schon genug auch Titelerfolge und sowas in der Vergangenheit. Ne? Deswegen, wie ich dann langsam in den weiteren Jahren dann herausstellen sollte, ist das natürlich eher so eine große Chance, dieses Money in the Bank Match eben diesen Koffer und dann den möglichen Titelgewinn auch an Leute zu geben, die vielleicht halt noch gar keinen World-Titel so gehalten haben, halt so aufs nächste Level sozusagen zu bringen, womit wir dann halt zu der Sichtweise sozusagen vom heutigen Kevin kommen, der dann halt sagen würde, ja, das ist echt schon ein gut gewählter erster Sieger da von dem Money in the Bank Match gewesen.
Ja.
Und gerade wie sich das dann halt auch alles abgespielt hat, ne, im Nachhinein, ihr werdet es alle wissen, wo es dann fast ein ganzes Jahr der Koffer noch in seinem Besitz blieb, bis er es dann bei New Year's Revolution zu eben dieser unvergesslichen Einlösung so dieses Vertrages also kam, nach dem Elimination Chamber Match und dem eigentlich schon halbtoten John Cena, übertrieben gesagt. Und ja, so quasi die Geburt des wirklichen Ultimate Opportunists, also einen passenden Nickname konnte man sich da eigentlich gar nicht ausdenken für Edge. Und ja, deswegen, im Nachhinein kann man nur sagen, alles richtig gemacht damit, würde ich sagen.
Ja, also wirklich für etwas, was sich dann halt dann über die Jahre lang, also es hat sich als Erfolg herausgestellt. Und das sollte dann halt auch, also das hat dann WWE dann angefangen, auch die laufenden Jahre fortzusetzen. Ich denke mal, das ist halt immer etwas, man muss wirklich durchdacht halt einen Sieger für etwas auswählen, um das dann halt wirklich erfolgreich fortführen zu können. Weil ich denke jetzt mal an gewissen Sachen, wie zum Beispiel halt die Andre the Giant Battle Royale, die jetzt halt gemacht wird. Da sind die vergangenen Sieger nicht so erfolgreich gewesen und ich denke mal, da verliert auch dann, ich denke mal, dann ist es auch heutzutage für die meisten auch dieser Battle Royale einfach total uninteressant. Also keiner konnte wirklich davon profitieren. Stimmt. Ich glaube, Cesaro war der Erste, aus denen ist nichts geworden. Braun Strowman hat es irgendwie auch mal kurzzeitig gewonnen, irgendwie auch total nicht überzeugend. Ja. Baron Corbin, also, und halt, das ist halt ein gutes Gegenbeispiel. Gehst du mit dem Rating mit da von Dave Meltzer?
Also Dave Meltzer, nur um das noch natürlich dann auch angesprochen zu haben, der hat hier 4,5 Sterne gegeben. Mhm. Und ja, also es ist auf jeden Fall doch ein sehr, ja, einerseits ein sehr hohes Rating natürlich, ne, gerade für seine Verhältnisse. Andererseits, ich muss ihm da eigentlich schon recht geben in einem gewissen Sinne, ne, wenn man es jetzt auf diese kleinen, mit diesen 2,5 plus minus so bringen würde, würde ich vielleicht so 4,25 sagen. Ne? Nicht so ganz auf diese 4,5. Ja. Aber auf jeden Fall wirklich ein sehr geiles Match gewesen. Und ja, im Großen und Ganzen mit natürlich eines der Highlights dieser ganzen WrestleMania. Gerade halt auch, was die Matchqualität anbelangt.
Ja.
Und ja, würdest du denn mit dir mitgehen?
Also ja, schon. Ich denke mal eher mehr so mit dir. Also auch so 4,25. Ich habe mal von einer Zeit lang mal auch mal ein Money in the Bank Match gesehen, was vielen, also ich denke mal jetzt gerade in der Ruthless Aggression Era, das ist ja eins der was halt so in Erinnerung blieb. Die folgenden WrestleManias hat man jetzt nicht mehr so stark im Kopf, oder die Money in the Bank Matches hat man nicht so stark im Kopf im Gegensatz zu dem. Ich habe eins mir von WrestleMania 24 angesehen und das war echt von der Action her genauso, aber ich erinnere mich halt auch, das von 24 war viel mehr so glaubbar gemacht, also viel mehr interessantere Spots. Ich meine, im Großen und Ganzen toppt keiner halt diesen Moment mit Shelton, aber im Overall war das halt viel glaubwürdiger gemacht worden, halt bei WrestleMania 24, wo ich dann halt wirklich sagen würde, das wäre halt vielleicht eins im Vergleich, was ich besser bewerten würde als das jetzt. Aber ja, 4,25.
Sie würde vielleicht demnächst auch nochmal angucken, das von 24.
Ja, also das ist auch vielleicht doch jetzt gerade für einige vielleicht auch interessant, das zu vergleichen, die zuhören und dann sich nochmal ein bisschen halt eingrooven vor WrestleMania. Mhm. Edge war jetzt nicht so dein Lieblingswrestler, aber wir kommen jetzt zu zwei, die dann schon eher deine Lieblingswrestler zu der damaligen Zeit und auch heute sind. Es geht hier um einmal Legend versus Legend Killer. Und zwar Randy und ja, der gute Mark Calloway, unter Undertaker bekannt.
Ja, genau.
Hier nochmal kurz die Story oder Vorab-Story, wie es halt dazu kam. Orton war damals noch als Face unterwegs, also als der Gute in Anführungsstrichen. Und für ihn stand irgendwie auch erstmal noch gar nicht so richtig offen, so was, in welche Richtung es für ihn geht, weil WrestleMania vor der Tür steht. So. Klingt irgendwie so, als würde man sagen, als würde Weihnachten vor der Tür stehen.
Ja.
Und ja, Orton hat dann irgendwie immer in gewissen Raw-Folgen halt sich mit Legenden unterhalten und hat unter anderem halt von Superstar Billy Graham ja, den Rat bekommen, wenn er wirklich halt auf sich aufmerksam machen will, dann müsste er wirklich ja etwas machen, einen Impact starten, sagen wir es mal so. Und Orton hat dann auch sozusagen das Ganze dann auch in der Raw-Folge halt dann verkünden wollen und hat mal ein bisschen davor, gab es immer so ein paar Andeutungen halt, worum es gehen würde. Zum Beispiel in der einen Folge halt hielt da unter anderem nach einer kurzen Konversation mit Stacy Keibler, war es glaube ich, ein Magazine in der Hand, also ein Magazin, und als es dann halt ablegte und halt die Kamera aus der Kamera verschwand, also aus der Bildfläche, sah man halt, wer auf dem Cover war, also halt der Undertaker. Ja, und dann hat es erstmal den Aufbau gehabt, wie bei Kurt und Shawn Michaels, wo es erstmal so ein bisschen halt über die General Manager ging und dann erstmal auch über die ganzen Folgen halt dann eine Herausforderung ausgesprochen worden ist. Es kam dann halt auch zu einer Vertragsunterzeichnung, wo halt dann beide General Manager auch mit anwesend war bei SmackDown und ja, Orton halt hier schon ein bisschen halt ein Zeichen setzen wollte, nachdem er halt Undertaker eine Ohrfeige verpasst hat. Ohrfeige, Backpfeife, wie man ja die Wörter da schön bezeichnen will. Und ja, dann noch vor der Go Home SmackDown-Folge gab es halt nochmal ein Auftritt von Cowboy Bob Orton, der dann halt Undertaker darum gebeten hat, ihn halt zu verschonen, seinen Sohn halt nichts antun zu wollen, dass er sich das Ganze nochmal überlegt. Und das war halt alles nur eine Farce. Und Orton attackierte ihn auch kurz darauf halt mit einem RKO, was uns ja zu diesem Match bringt.
Ja, genau. Hier bei WrestleMania, wie es natürlich alle wissen, gerade auch zu der Zeit dann noch damals, da war der Undertaker ja noch mit seiner Streak aktiv, zu der Zeit 12-0 vor diesem Match. Und das wollte natürlich der Legend Killer beenden, so diese Undefeated Streak. Und also wenn das nicht mal das Ziel eigentlich hier wäre, so, ne, gerade für einen, der sich Legend Killer nennt, das wäre mal wirklich eine Legende zu killen gewesen, sozusagen. Es soll hier auch gleich hier nach einem relativ schnellen Beginn, gerade wenn man sich ja vielleicht jetzt nicht von den beiden so unbedingt erwartet, ne? Sollte es hier auch gleich ein RKO geben, aber Taker konnte den kontern und Orton da sozusagen, während er noch in diesem Ansatz war, aus dem Ring werfen. Es ging auch erstmal etwas so hin und her in dieser Richtung. In der Anfangsphase hat der Orton hier etwas das Nachsehen gegen den Taker, der doch relativ dominant so auftreten konnte. Bis allerdings es dann einen Big Boot in der Ringecke geben sollte, wo Orton sich dann so wegduckt und Taker quasi ins Leere tritt und dann natürlich halt in der Ringecke da erstmal so ein bisschen unglücklich landet, sozusagen. Infolgedessen ein Powerslam von Randy. Das Cover bringt da allerdings noch nichts ein. Das wäre auch ein bisschen zu schnell gewesen, ehrlicherweise. Es gibt dann beispielsweise auch diese typischen Punches so in der Ringecke, ne? Wenn einer so ja on top sozusagen von dem anderen da so steht. Die gingen dann auch alle durch. Allerdings gab es dann danach den typischen Ansatz zum Last Ride von Undertaker. Diesen konnte Orton allerdings entkommen und versuchte einen erneuten RKO. Taker konterte dieses wiederum und schubst Randy dann sozusagen in Richtung des Refs, der halt ja eigentlich einen sehr leichten Bump da nur abbekommen hat. Ja, Earl Hebner war das zu der Zeit. Und aber dennoch etwas außer Gefecht gesetzt war danach. Bob Orton, der auch schon in der ein Build-up sozusagen zu diesem Match, wie er von Ray erwähnt, eingegriffen hatte, greift auch hier dann in dieses Match ein und verpasst Taker hier einen sehr harten Schlag, beziehungsweise Clothesline, mit so einem Gipsverband, den er da zu der Zeit tragen musste. Das Cover danach führt allerdings auch noch nicht zum Erfolg vor Orton. Bob, oder Cowboy Bob, wird danach, nachdem er sich erneut so kurz einmischen wollte und da schon auf dem Ring-Apron so gestiegen war, dort erstmal runtergeholt zu einem Big Boot von Taker, woraufhin es dann auch einen Chokeslam an Randy geben soll. Dieser allerdings wird richtig geil in so einen RKO gekontert. Also das ist, glaube ich, so einer meiner Lieblings-RKOs, so von der Ausführung her, ne? Das ist so ein AKO-Konter wurde, klar, sind so diese, die irgendwie mit R sozusagen sind, nach irgendwelchen Springboard-Aktionen auch immer sehr geil. Aber dieser kam für mich vielleicht so noch unerwarteter sogar und wirklich richtig sauber ausgeführt auch. Allerdings reichte das auch noch nicht zum Erfolg hier oder zum Matchende, denn Taker konnte sich auch hier aus dem Cover befreien. Orton versuchte dann, den Taker quasi so mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, wenn man so will, und ihm dann Tombstone zu verpassen. Allerdings gab es dann ein Reversal des Undertaker, der es quasi so, ja, umgedreht hat, sozusagen, dass er dann Randy in der Tombstone-Position hatte und diesen dann auch erfolgreich durchführen konnte. Das Cover ging danach natürlich durch und so stand dann hier die Legend weiter, nicht gekillt, mit 13-0 bei WrestleMania. Und konnte hier den Legend Killer in die Flucht schlagen, sozusagen. Meltzer seinerseits gab die 3,5 Sterne. Ich tat mir da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, was da hier im Match-Rating angeht. Also ich fand das immer sehr geil, das Match, aber ja, wie gesagt, tue ich mich irgendwie ein bisschen mit so einer Sternewertung da so schwer, weil so einerseits habe ich so schon Matches gesehen, die von beiden mehr mag, allerdings auch, naja, ist, so bin ich trotzdem ein großer Fan so von diesem Match an sich, deswegen fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob dir da vielleicht das ein bisschen leichter fallen würde, das so zu bewerten, so an sich, auch wenn das jetzt so ein bisschen so eine, ja, schwere Frage vielleicht ist, aber
also, man kann ja erwähnen halt, dass es ja nicht deren letztes Match blieb und die ja dann halt im Sommer dann halt das Ganze halt dann wieder aufgefrischt haben und das Ganze halt dann gegen Ende des Jahres halt zu Ende ging. Aber von den ganzen Matches her, es gab dann halt eins bei SummerSlam, es gab noch eins bei No Mercy, diesen Casket-Match und dann gab es halt dieses Hell in a Cell-Match. Ich würde wirklich sagen, dass mir das jetzt hier am meisten gefallen hat. Mhm. Es war simpel, ne? Also es hat auch für diese It-Factor gesorgt, ne? Also Cowboy Bob halt mit seinem, was er auch da damals schon in seinem Gimmick halt hatte, ne? Er lief halt damals mit so einem Gips rum und das sollte dann irgendwie dann hier auch so ein Markenzeichen dann sein. Und natürlich dann halt, was du ihm gerade halt auch gesagt hast, ne? Mit der Szene des Matches, was auch wieder für einen weiteren Moment des Pay-Per-Views halt sorgt, ne? Wo halt ein Jokeslam in einen RKO gekontert wird. Auch für mich einer der besten Konter, die es halt gab. Und auch bis hin halt anfing, das Ganze, was Randy Orton halt, wofür Randy Orton halt heute bekannt ist, Aktionen in RKOs zu kontern. Da war so das erste Out of Nowhere. Ich würde dem Ganzen hier wirklich 4 Sterne geben, also ich hatte wirklich Spaß gehabt. Mhm. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen da halt rausgekommen. Ich wollte noch eben gerade was sagen, aber das Ganze könnt ihr euch natürlich halt auch nochmal angucken. Es gibt auch noch eine Untold Story zu der Rivalität, die auch wirklich sehr, sehr gut und interessant gemacht ist der beiden. Hier übrigens, worauf ich ihm gerade zu sprechen kommen wollte, was mir jetzt halt wieder einfällt. Hier ist auch wirklich so die erste richtige Erwähnung der Streak, weil in den Wochen vorher gab es halt so eine Message vom Undertaker an Orton, wo dann halt die ganzen Gegner von Undertaker kurz gezeigt worden sind und die dann halt alle zunichte gemacht, also ja, alle vernichtet worden, in Anführungsstrichen. Es war aber halt auch im Gespräch gewesen, dass Orton halt einer der ersten war, wo man halt geplant hatte, dass er Undertakers Streak beendet oder es eigentlich ja nicht schlimm gewesen wäre, weil er ist bis heute eigentlich momentan, wenn nicht auch sogar der Beste.
Da gehe ich auf jeden Fall mit.
Das hätte nicht geschadet.
Der Meinung. Das stimmt auf jeden Fall.
So, und bevor wir zum nächsten Match kommen, haben wir uns hier ein wenig vertan mit den Segmenten, weil es gab noch vorher ein Segment, wo Eugene mitbeteiligt waren. Ich denke mal, einige werden sich an ihn erinnern. Eugene war ja, glaube ich, mehr so für seinen, ich glaube, der hatte so ein Down-Syndrom oder irgendwie sowas hatte der, ne?
Ja, genau.
Ja. Und eigentlich an sich ein interessanter Charakter, selber gepitcht von ihm, also von dem, der ihn verkörpert hat, Nick Dinsmore. Und ja, hier hat er eine kurze Ring-Promo gehalten und hat dann über seinen WrestleMania-Moment erzählt, also über seinen Favorite WrestleMania-Moment. Und das Ganze wurde halt dann unterbrochen von Mohammed Hassan, der da seinen Unmut lassen wollte, warum er kein Match bei WrestleMania hat. Und ja, Mohammed Hassan griff dann gemeinsam mit seinem Kumpanen, seinen Komplizen Daivari Eugene an, was dann natürlich den Hulkster rausrief, den Safe zu machen, also ihn davor zu retten. Ich erinnere mich nur irgendwie an das lustige Zitat von Jim Ross, dass das ein WrestleMania-Moment ist. Das ist ja noch bis heute im Kopf.
Wer erinnert sich nicht an diesen einzigartigen WrestleMania-Moment? So, den werde ich garantiert immer in der Top 5 oder sowas mit einbeziehen.
Ja, safe. Ja, und wie es ihm auch sei, also klang mir so ein bisschen halt so, als hätte man noch versucht, da irgendwie, ja, so gewisse Leute halt nochmal reinzuquetschen. Das ist ja heute auch irgendwie langsam bekannt, dass man diese ganzen Wrestler, die so mehr in den Ruhestand gehen, halt trotzdem nochmal für WrestleMania reinrufen, damit die kurzen Cameo haben, kurzen Auftritt. Und ja, dann kommen wir auch dann schon zum nächsten Match. Ich denke mal, für viele halt so die Pinkelpause, war ja da früher mal so unter dem Motto, und zwar ein Diven-Match. Es geht um den Women's-Titel. Hier verteidigt Trish Stratus ihren Women's-Titel an oder gegen Christy Hemme. Hier ist ja die Story vorab, wie es zum Match kam, dass Christy, was damals irgendwie immer ja recht gewöhnlich für die Zeit vor WrestleMania war, dass immer WWE-Diven immer ins Playboy-Cover ja gerufen worden sind oder beziehungsweise erschienen worden sind, dafür dann halt Shoots gemacht haben. In den vorherigen Jahren waren es halt dann Terry Wilson, Sable, Jahre später dann halt auch noch Candice Michelle oder Maria. Und da war es halt so, dass Christy Hemme halt für sich für den Playboy ausgezogen hat. Sie gewann als erste die Divas Search. Und das rief damals irgendwie anscheinend Trish Stratus dazu auf, in ihren Promos aufzutauchen und sie halt dann ja als Schlampe zu titulieren und sich dann so halt als Bully auszugeben, also als der, der halt die Frauen oder die, die halt die Frauen mobbt. Und dagegen wollte sich halt Christy Hemme wehren, es sich nicht gefallen lassen. Und dann mischte auch noch eine alte Rivalin von Trish Stratus da mit, und zwar Lita, die dann auch in den laufenden Wochen dann auch sie trainiert hat, in Anführungsstrichen. Ja, und wir dann nun zu dem Match kommen.
Ja, genau. Das war, wie man sagen muss, eigentlich ein sehr kurz gehaltenes Match und jetzt viele große Highlights, weil trotz des Trainings von Lita, in Anführungsstrichen, hat man natürlich sehr deutlich gemerkt, dass Christy dann noch sehr, ja, wie man immer sagt, so grün hinter den Ohren war und dann nicht wirklich viel Erfahrung oder Skill so mitgebracht hat, so in dieses Match. Und ist eigentlich auch insgesamt wirklich so ein Kaliber zu hoch, ne, so ein WrestleMania-Match einfach da an sie so zu geben. Aber wie gesagt, es kam halt, wie ja von dir erwähnt, durch die ganzen Playboy-Stories und sowas, dass die ein bisschen mehr im Rampenlicht sozusagen war, kam es halt so zustande. Es gab auch einige ganz gute Legkicks von ihr und sie hatte zum Beispiel so einen Twist of Fate gezeigt, den scheinbar Lita dann in den Trainingen beigebracht hat. Und aber sonst war da jetzt von ihr nicht so viel Erwähnenswertes. Trish hat natürlich versucht, das Beste daraus zu machen, hat hier und da ihre typischen, eigentlich auch guten Aktionen, sich da unter anderem auch mit Lita, die ja natürlich auch Ringside dann da so war und Christy begleitet hat, so ein bisschen kurz mal aus dem Weg geräumt sozusagen, um sich da Luft zu verschaffen. Die spielt auch nicht wirklich dann weiter eine große Rolle, wie man sich dann vielleicht hätte denken können, dass sie ja nochmal in das Match eingreift oder so, aber stand da eigentlich da nur draußen rum und hat da so ein bisschen versucht anzufeuern und so, aber gut. Jetzt nichts sonst bei rumgekommen. Trish konnte das Match hier dann relativ locker und leicht am Ende gewinnen mit ihrem Chick-Kick so und halt ihren Titel dann auch erfolgreich verteidigen. Und definitiv würde ich sagen, kein Match, was ihr oder den meisten Zuschauern irgendwie in Erinnerung bleiben wird, außer halt die Tatsache, dass es bei WrestleMania gewesen ist. WrestleMania Moment, würde JR wahrscheinlich sagen, für Christy Hemme.
Stimmt.
Das ist natürlich nicht schlecht. Dave Meltzer hat hier auch tatsächlich gar keine Wertung abgegeben. Also, ja, da kann man vielleicht theoretisch mitgehen oder wenn man irgendwie so einen geladenen Stern geben möchte oder sowas. Aber sonst gibt es da halt nicht so viel zu bewerten, gerade bei der Matchlänge und so.
Ja, also ich finde, wenn da überhaupt ein Match stattfindet, also wirklich so, wo man halt da merkt, okay, das geht jetzt über eine gewisse Länge, dann sollte man zumindest 0,5 geben. Also ja, einen halben Stern. Ich denke mal, das Erwähnenswerte, glaube ich, in dem Match im Großen und Ganzen ist eigentlich nur das Outfit von Trish Stratus. Also das war echt cool gemacht, da irgendwie so, hat ein bisschen so vom Style an diese Mafia-Banden früher in den 30er erinnert, mit diesen Hüten da und mit diesen.
Ja, stimmt. Das sah sehr cool aus.
Ich weiß nicht, wie dieses eine Teil dann immer heißt, so.
So eine Art,
was Kurt Angle ja mit seinem Outfit
da hat. Ja, so eine Art Träger, also ja, genau. Hosenträger. So designmäßig.
Ja, genau, richtig. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, das dazu. Also wirklich eine kurze Affäre. War auch, wie gesagt, nur für die Pinkelpause gut gedacht. Die beiden haben auch danach auch gar kein, also nicht weiter irgendwie ein Programm mehr geführt. Es diente halt mehr dann dazu, dass wir zwischen Trish und Lita das Ganze ja wieder stattfindet, also die Rivalität. Aus Christy Hemme wurde dann nicht mehr wirklich viel. Sie hatte dann noch ein Pay-Per-View-Match bei Vengeance gehabt gegen Victoria und dann wurde sie dann auch zu SmackDown gedraftet. Kurz darauf verließ sie auch die Company und wurde dann mehr so halt ja zu einer Ring-Announcerin bei TNA. Mhm. Und ja, gleich mit drangehangen zum nächsten Match kommen wir natürlich zu einem Klassiker. Das allerdings, liebe Zuhörer, haben wir schon in der letzten Folge für euch reviewed gehabt. Und zwar geht es hier um den Goldmedaillengewinner Kurt Angle und den Heartbreak Kid, Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. Wenn ihr euch dazu nochmal das ausführliche Match-Review anhören möchtet, dann hört da nochmal rein. Wie gesagt, hier nochmal die Story vorab gewesen, halt, dass Kurt Angle da von Shawn Michaels aus dem Royal Rumble gekickt worden ist. Und ja, so die typische Story, dass man hier auch wieder zeigen wollte, wer ist der bessere der beiden. Und über die laufenden Wochen war es auch recht interessant gehalten. Wie gesagt, dafür dann nochmal legen wir euch unsere letzte Folge ans Herz. Und ja, Kevin, dann kommen wir auch schon dann wieder zum anderen Segment.
Ja, genau. Diesmal geht es dann weiter, nämlich nicht mit einem Match, sondern deinem In-Ring-Segment hier, und zwar dem Piper's Pit mit Rowdy Roddy Piper, der sich ja natürlich seinen WrestleMania-Auftritt auch nicht nehmen lassen will, nachdem er vorher, wie gesagt, am Abend schon mal Hulk Hogan auch einen Auftritt hatte. So kam hier Piper's Pit zustande mit niemand geringerem als Stone Cold Steve Austin, der hier zu Gast war. Die beiden lieferten sich auch eine ziemlich coole Promo und so haben sich dann natürlich so ein bisschen, ja, wie die Charaktertypen, sag ich mal, das veranlassen, auch sich so miteinander angelegt, haben sich da gegenseitig Ohrfeigen verpasst, oder Backpfeifen, wie man es auch nennen möchte. Und unter anderem hat dann Roddy Piper halt damit geprallt, dass er ja schon viele Jahre bevor Stone Cold überhaupt gedacht hat, irgendwas in der WWE zu tun, sich da mit der Authority sozusagen, mit Vince und Co. Angelegt hat und er das quasi berühmt gemacht hat, so gegen das System zu sein und hat sie da ein bisschen Anti-Hero und sowas, ne? Und die haben sich da so ein bisschen so ein Back and Forth so geliefert, bis dann tatsächlich jemand es wagte, sie zu unterbrechen sozusagen. Und zwar war das Carlito an dieser Stelle, der reinkam und sich eigentlich über beide da halt so ein bisschen lustig machte. Zum Beispiel auch das Outfit da halt von Roddy Piper, das da so angesprochen wurde mit dem niedlichen kleinen Rock, so wie es da so wortwörtlich gesagt wurde. Er hat dann allerdings natürlich relativ schnell so zu spüren bekommen, dass er es lieber hätte lassen sollen. Dann Roddy Piper hat ihm da so einen Eye-Poke quasi gegeben. Und danach kann man quasi so denken, er hat sich dann natürlich so vor Schmerzen ins Auge gehalten, ist dann da so rumgetaumelt, was dann Stone Cold dazu ausnutzen konnte, ihm da seinen berühmten Stunner zu verpassen. Danach kam es so zu ziemlich Stone Cold-typischen Szenen. Er ließ sich natürlich sein Bier dazu werfen von draußen. Und gab davon auch einige Bierdosen dann an Roddy Piper ab, der dann halt etwas kläglich versuchte, so diesem schnellen Trinken von Stone Cold so hinterherzukommen. Hat es allerdings nicht ganz geschafft. Und als kleine Belohnung bzw. Bestrafung dafür durfte sich dann auch noch ein Stunner von Stone Cold einfangen, der dann halt alleine feiernd sozusagen dieses Segment beendete. Das hat ja WWE, ob jetzt zu dieser Zeit oder auch früher, immer ganz gerne gemacht, dass da Stone Cold da kurz reinkommen durfte, ein bisschen dominieren, egal um wen es eigentlich geht, und halt mit seinem Bier dann feiert. Und das war das Segment. Kann man, denke ich, von halten, was man möchte. Manche lieben den Typen ja und halt solche Art von Segmenten. Ich konnte damit jetzt noch nie so viel anfangen, ehrlicherweise. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich weiß nicht, wie du so dazu stehst. Ja, so Legendenauftritte, schön und gut. Ne? Aber dass man dann immer wieder von so solchen aktuellen Superstars, gerade wenn es natürlich um die Heels geht, die dann so total lächerlich und schwach aussehen lassen muss, so weiß ich auch nicht so ganz, ob ich da so ein Fan von bin.
Ja, also es ist, da gehe ich mit. Vor allem in der heutigen Zeit machen die das ja halt recht anders. Ne? Heutzutage dienen ja mehr langsam so die Legenden dazu, neuere halt dann ins Rampenlicht zu stellen. Also sich dann für die hinzulegen oder halt dann ja, den JOB, den Job da zu tun, während einer Ring-Promo. Da halt nicht, also ich meine, man muss das nicht bei jedem machen. Also heute ist es dann wieder halt dann zu offensichtlich halt, dass die ganzen Legenden dann halt für irgendwelche Neueren halt da verwenden oder verschwenden. aber halt bei sowas wie Steve Austin zum Beispiel, da kann ich mich auch gar nicht erinnern, ob es mal irgendwie so ein Segment gab, wo er halt mal den Kürzeren zog. Und ich denke mal, auch das kann irgendwie auch halt nicht sein. Ne? Ja. Die haben auch wirklich so bei Steve Austin wirklich immer versucht, den so auch so kein Haar zu krümmen oder so. Und ich erinnere mich auch immer irgendwie damals, wo dieser The Fiend-Charakter da ganz neu war, dass man halt unter anderem damit halt geplant hatte, oder man hat dem Fiend einige Legenden zum Futtern gegeben, in Anführungszeichen. Zum Beispiel, ich glaube, Kurt Angle, Jerry Lawler, Mick Foley und so. Ne? Also das sind halt schon allein schon, Kurt Angle ist schon so ein großer Name. Und irgendwie, glaube ich, war Stone Cold da auch mit von der Partie. Aber irgendwie haben die das dann halt nicht gemacht. Dann denke ich mir halt auch so, mein Gott, der Typ ist jetzt schon so alt. Ein Segment wird ihm nicht schaden, wenn er da mal den Kürzeren zieht. Ne? Also das ist dann irgendwie etwas, was ich einfach nicht verstehe. Also für mich machen die auch viel mehr aus Stone Cold, als halt ist. Ne? Da hätte man zum Beispiel auch Piper was geben sollen. Ne? Piper halt nie ein World Champion gewesen. Und ich denke mal, wenn wir zu der damaligen Zeit halt irgendwie Wrestling verfolgt hätten, dann wäre, glaube ich, auch Piper so, ja, so unser, denke ich mal, unser Lieblingswrestler gewesen, so wie du schon sagst, halt Anti-Hero.
Ja,
aber das war noch in einer guten, realistischen Manier gemacht. Bei Steve Austin später fand ich das schon halt wieder schon so. Steve Austin wurde zu untouchable dargestellt.
Ja, da stimme ich dir auch auf jeden Fall zu.
Und ich bin halt nicht immer so ein Fan, wenn das Ganze dann halt über die Vorstellungskraft von einem halt geht. Mhm. Es ist halt Entertainment, aber dennoch sollte man es irgendwo auch gewiss realistisch halten.
Ja, eben.
Ja, und liebe Zuhörer, wir kommen zur Pinkelpause Nummer 2, was hier ein...
Extra large.
Extra large, ja, genau. Was hier ein Sumo-Match sein wird. Man hat irgendwie versucht, Big Show irgendwie eine Story zu geben für WrestleMania. Und anscheinend hat man sich dann gedacht, bei seinem Gewicht, dass er doch halt auch als Sumo-Ringer passen würde. Und ja, hier war so halt die Story vorab, dass das Ganze halt damals anfing bei einer Japan-Tour. Das war aber dann im Februar, wo die dann auch wirklich dann Live-Folgen aus Japan ausgestrahlt haben. Einmal von Raw und einmal natürlich von SmackDown. Und da halt Big Shows Gegner, Akebono, da in der Zuschauer, ja, unter den Zuschauern saß. Und der ein sehr, sehr bekannter Sumo-Wrestler ist oder Sumo-Ringer, glaube ich, sagt man dazu, ne? Und ja, da wurde dann immer Wochen für Wochen halt auch immer kurz in irgendwelchen Interviews halt dann immer, wurde Big Show darauf angesprochen, über die ganze Situation mit Akebono. Und Big Show meinte dann halt dann so, ja, wenn Akebono interessiert ist, also jederzeit, egal welcher Ort. Und so wurde halt immer langsam so das Ganze halt geteased, wie man so schön sagt, also schon angedeutet mit den beiden bei WrestleMania. Und dann erinnere ich mich auch noch an einen gewissen Moment bei SmackDown, wo ja Big Show mal so ein Jeep war das, glaube ich, wo er den mal umgeworfen hat. Das ist, glaube ich, so das Einzige, glaube ich, was einen so zu dieser Rivalität in Anführungsstrichen, irgendwie, ja, im Kopf noch bleibt.
Naja.
Dann
wahrscheinlich heutzutage The Miz und Bad Bunny eine größere Rivalität, naja, als die beiden das zu dieser Zeit hier hatten.
Ja.
Ja, zu dem Match in An- und Abführung selber bleibt auch gar nicht so viel zu sagen. Es hat wahrscheinlich so noch weniger Highlights als so Christy gegen Trish, weil es war ja eigentlich halt nicht mal ein wirkliches Match, sondern halt eben so ein, ja, Sumo-Match, Sumo-Duell, wie auch immer man das nennt. Vielleicht kann mir da einer der Zuschauer auf die Sprünge helfen, der sich da mehr mit auskennt. Aber gut, das hatte auch hier nur so einige Minuten Zeit eigentlich Matchzeit so bekommen. Die haben es erst noch ganz cool, muss man natürlich auch sagen, so inszeniert, wie sie dann noch halt so den Sumo-Kreis und sowas da halt in den Ring gebracht haben. Ne? Dass natürlich die Ringseile da abgebracht wurden und halt auch, ja, also die traditionellen Vorgehensweisen mit dem Salz war es, glaube ich, was dann da noch so verteilt wurde und dann da auch natürlich so in der traditionell gekleideten ja, Ringrichter, wenn man es denn da auch so nennt. Und aber das war eigentlich relativ viel Show, um fast nichts sozusagen. Im Endeffekt konnte dann Akebono sehr leicht dieses Match hier so für sich entscheiden. Ich denke mal, wenn das ein wirkliches Sumo-Match, also wie man so schön sagt, so ein Shoot gewesen wäre, dann hätte das auch in ein paar Sekunden schon geklappt, weil natürlich hier Big Show da gar keinerlei Erfahrung in irgendwelchen Sumo-Techniken oder sowas hat. Und genau. Er dann während des Matches da sogar noch seine Chokeslam-Taunt ansetzte und sowas. Ne? Aber ja, als dann Akebono, wie es dann aussah, kurz ernst gemacht hat, so hat dann Big Show auch aus dem Ring da rausgeworfen. Dann natürlich auf seinen großen Hintern gefallen ist nach draußen. Dann natürlich auch dieser typische Sumo-Gear da so anhatte und so. Das war ja alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so dieser Moment. Ja. Diese ganze Sequenz sozusagen. Und ja, also obwohl dem, der das wirklich dann auch als Pinkelpause genutzt hat, hat man auf jeden Fall nicht so wirklich was verpasst. Denke mal, muss ja nicht extra erwähnen, aber wenn auch schon vorher die Steven-Match nichts bekommen hat, auch hier keine Wertung von Meltzer. Und da würde ich mich dann diesmal wirklich dann auch mit anschließen, weil ja. Wie soll man sowas bewerten? Ne? Das ist so ein Sumo, genau. So ein Sumo-Match.
Du sagst es,
ja. Nichts, was da wrestlerisch bewertet werden könnte oder sowas.
Ja.
Und deswegen einfach auch ohne Wertung sozusagen von ja. Mir. Von uns.
Genau, also das wurde auch dann gar nicht mehr weiter fortgeführt. Ich erinnere mich natürlich noch an den Satz, den du mir ja noch gesagt hast, während wir halt auch die Recherchen dazu betrieben haben. Man ist in Los Angeles, ne, wie du schon sagtest, ne, und dann fällt einem dann irgendwie jemand ein oder man bringt jemanden, der einfach überhaupt keine Popularität irgendwie in Amerika hat.
Ja, das ist so eigentlich gar keinen Bezug so zu der Thematik, so zu dem Motto von ja. WrestleMania und so. Währenddessen sieht man halt Leute, wie ja ganz zu Anfang unseres Reviews erwähnt, wie Adam Sandler und weiß nicht wen, irgendwelche bekannten Schauspieler und Stars, so auch aus den Staaten da, in der Crowd. Und ja, da habe ich mir dann so gedacht, wenn man da einfach irgendwen gefragt hätte, das sagt ja eigentlich immer irgendjemand zu, ne? So dass man nicht über die Jahre da schon alles für Gastauftritte so hinbekommen hat.
Ja, eben.
Und ja, wieso es dann gerade halt zu so einem Zoom-Ringer gekommen ist. Denke mal, das wird vielleicht nur Vince McMahon oder sonst jemand da wissen.
Man hat es ja dann ein paar Jahre später dann viel besser gemacht mit Big Show auch unter anderem, wo man dann halt dann das Match mit Floyd Money Mayweather hatte.
Ja, genau.
Und der ja dann halt auch, denke ich mal, auch dann die Jahre später dann mega noch bekannter wurde, als er es damals zu der Zeit war. Also das sind dann halt gute Gegenbeispiele. Nichtsdestotrotz nähern wir uns schon langsam den Main Event und zwar kommen wir hier zum ersten Match von zwei Main Events. Hier geht es um den WWE-Titel und das haben wir auch schon in unserer zweiten Folge thematisiert gehabt. Es geht hier, wie schon erwähnt, WWE-Titel und zwar JBL, der WWE-Champion damals, setzt seinen Titel auf ein Spiel gegen John Cena, den Doctor of Thugonomics. Und ja, hier JBL hatte natürlich eine sehr lange Titelregentschaft und zwar, die belief sich fast so um die 10 Monate bis 12 und sie war sehr interessant gemacht worden. Er hat natürlich im Laufe seiner Regentschaft sehr viele Wrestler halt um den Titel besiegt, beziehungsweise den Titel verteidigt, sei es ein Undertaker, Eddie, Booker T, Big Show, wie wir eben gerade schon erwähnt hatten, und Kurt Engel. Und da blieb eigentlich nur noch einer übrig, der halt wirklich noch JBL herausfordern konnte. Und das war John Cena, der dann im Laufe des Jahres halt dann noch zum größeren Babyface wurde. Unter anderem halt sehr lange auch im United States Geschehen mitgemischt hat. Und dann ist hier auch sehr glaubwürdig, also man hat ihn hier sehr gut aufgebaut und er kam dann auch sehr glaubwürdig rüber zum Herausforderer. In den Wochen vorher zum Aufbau gab es natürlich halt dann, dass Cena halt dieses Turnier halt gewann bei No Way Out, um dann halt JBL herausfordern zu können. Hier war natürlich dann auch wieder dann die Frage gewesen, wird Batista mitmischen oder wird sich Batista dann halt dann für Raw entscheiden? Und ja, dann kam es halt unter anderem dazu, dass Cena halt seinen Titel gegen Orlando Jordan verloren hat, also seinen United States Titel, aber er noch zu der damaligen Zeit immer noch United States Champion. Und dann noch andere Aktionen. Ne? JBL ließ halt seinen Spinner-Titel damals, also er hat auch eine in der United States-Version, in einer Mülltonne springen lassen. Dann gab es natürlich halt dann dieses Ganze halt, was Teddy Long halt nochmal, ja, bewahren wollte, dass sich die beiden nicht halt körperlich vom Showdown angehen und Cena dann halt auch JBL gut provoziert hat. Aber wie gesagt, Näheres dazu auch in unserer Folge 2, wo es um JBL geht, da reviewen wir das Ganze nochmal genauer. Und ja, ich denke mal, du hast nochmal die ganzen Highlights dazu raus. Hier kann man natürlich erstmal vorab sagen, bevor das Match losgeht, auch eine sehr coole, ein sehr cooler Einzug von JBL, der dann halt diese Dollarscheine mit seinem Gesicht von der Halle, von der Decke, regnen ließ.
Ja, das war echt cool.
Also wirklich nice gemacht. Und ja, ich denke mal, noch mehr Parallelen zwischen den beiden konnte halt nicht sein. Ne? JBL halt der totale Reiche halt, ne? Der aus den reichen Gegenden von New York ist. Und dann halt ein John Cena, ne? Der halt wirklich dann früher selbst in den Zuschauermengen war und sich dann irgendwo halt auch seinen Traum erfüllt hatte und jetzt um den Titel kämpft.
Eben, genau. Und in diesem Titelkampf sollte es auch erstmal sehr dominant für JBL beginnen. Der startete quasi das ganze Match erstmal gleich mit einem relativ stark aussehenden Big Boot, den auch John Cena, muss man sagen, sehr gut gleich gesellt hat. Ne? Also da hat man doch schon das wirklich abgekauft, dass da JBL erstmal diese Anfangsphase und auch viele Teile des Matches wirklich dominiert hatte. Und nur zwischendurch kam es dann mal zu einigen Kontern und dann wirklich auch Angriffen von Cena selbst, die allerdings dann auch relativ schnell so ein bisschen verpufft sind, weil so JBL natürlich auch über die Zeit in seiner Titelregentschaft es auch gelernt hat, da gut Sachen einzustecken, sozusagen, ne, und davon dann auch immer mal wieder zurückzukommen, so in das Matchgeschehen. Cena konterte hier zwischendurch einmal mit einem Slam seines, also eine Art Power Slam, würde ich jetzt mal sagen, und dann auch dem Ansatz zum Five Knuckle Shuffle, was dann natürlich auch nicht sofort klappen sollte, ne, aber dann, wie es ja öfter mal auch in Cena-Matches zu sehen ist, dass dann halt später im Match dann noch so klappen würde. Es gab zum Beispiel auch einen Superplex von JBL, der sehr, sehr schön ausgeführt war und dann erstmal wieder so die Konteraktionen von Cena für einige Zeit so unterbunden hat. Kurz darauf gab es dann allerdings so eine Top-Rope-Aktion von JBL, wo man sich natürlich nicht ganz sicher sein konnte. So, kennt man jetzt nicht so von ihm, ne, dass er da so aus Top-Rope geht und da irgendwie so eine High-Flying-Aktion auf einmal raushauen will. Das Ganze ging dann auch schief, denn Cena hat ihn da tatsächlich, der hat ja so viel Power schon damals gehabt, einfach aufgefangen und ihn dann tatsächlich wieder einen Power-Slam daraus gleich in einer flüssigen Aktion sozusagen verpasst. Nun war dann da auch die Zeit von Cenas Offensive endgültig gekommen. Der hat ja JBL einige Clotheslines verpasst, einige schnelle Slams und Armjacks und auch noch andere Attacken. Hier ist dann letztendlich dann tatsächlich auch schon seinen FU gab, ohne dass JBL da irgendwie was gegen ausrichten konnte. Also er konnte ihn nicht einmal irgendwie abwehren oder sowas, sondern es ging dann gleich direkt mit dem FU durch. Und genauso ging dann auch das anschließende Cover nach dem FU durch. Und John Cena konnte sich hier tatsächlich seinen bis dato dann größten Erfolg sichern und den WWE-Titel von JBL abluchsen, sozusagen. Dave Meltzer war scheinbar nicht ganz so begeistert von dem Match. Er hat hier 1,25 Sterne gegeben, was dann natürlich eine sehr harte Wertung ist, muss man sagen, an der Stelle. Also mir hat auf jeden Fall mehr gefallen als so eine Wertung. Das kann ich dann mal wieder nicht so ganz nachvollziehen. Ich würde höchstwahrscheinlich so bei den 3, vielleicht 3,5 Sternen sein.
Ja.
Aber ich denke mal, wenn man so zwischen beiden so tendiert, tendiere ich mal so eher dann in Richtung der 3, wenn man sich schon nicht so ganz hundertprozentig sicher ist. Natürlich der erste von sehr, sehr vielen WWE-Titelgewinnen von John Cena. Wie hast du das damals erlebt?
Ich kann mich ja damals erinnern, zu der Zeit, ich fing ja wieder mit dem Wrestling an zu gucken als 10-Jähriger. Also ich habe das wirklich mal als kleiner Junge, dann habe ich mit meinem Vater mal halt Nitro damals halt geguckt, WCW Nitro. Und dann wirklich dann ein paar Jahre später dann halt war ich mal am Freitagabend mal bei ihm zu Besuch und dann, das war halt 2004 gewesen und da kam ich dann halt wieder so langsam in die Spur und damals habe ich schon in der ersten Folge halt dann John Cena gesehen, das war glaube ich die Folge, wo er seinen Titel gleich an Kalito verlor, also den United States Titel Und ja, damals halt schon nach meinem Wiederbeginn halt gleich in der ersten Show gesehen und dann halt noch bis heute präsent. Ja, jemand, der wirklich über die ganze Zeit halt präsent war und ja, dann auch nicht umsonst halt zu meinen Lieblingswrestler gehört, oder zu meinen Lieblingswrestlern. Und dann halt auch gerade diese Phase, wo ich dann halt angefangen habe, regelmäßig halt freitags zu gucken, kann ich mich halt auch an die ganzen Sachen halt erinnern. Ne? Besonders halt auch dieses, wo es halt diese Debatte gab mit den beiden und dann Cena halt dann den so provoziert hat, dass er den halt angesprayt hat, seine Limousine da zerstört hat und desgleichen. Und ich kann mich auch dann an die weiteren Wochen erinnern, nach WrestleMania halt, wo es dann zum I-Quit-Match geführt hat. Und mich hat es damals halt gefreut, ne? Einer wie John Cena halt, wo er dann anfing auch mit seinem Album rauszubringen, mit dem Spinner-Belt und hast du nicht gesehen. Ja, wie du eben gerade schon gesagt hast, ich würde da mit der Wertung auch genauso wenig mitgehen, was Metze angeht. Ich würde den auch dann so in dem Bereich so 3 Sterne, 3,5 geben. Man muss halt sagen, die haben das, was hier halt das Problematische ist, die haben halt einfach zu wenig Zeit bekommen. Und viele werden vielleicht, also viele von den Zuhörern oder auch so Kritikern werden halt sagen, das war halt irgendwie hauptsächlich, dass JBL dominiert hat und dann Cena halt dann wie aus dem Nichts halt dann so ein FU zeigt.
Stimmt.
Es ist aber halt einer der bekanntesten seiner Titelregentschaften. Das ist sein erster und man weiß halt hier, es ist WrestleMania 21 gewesen. WrestleMania 21 ist ja auch dafür bekannt, dass zum ersten Mal beide Welttitel wechseln werden. Dazu halt gleich mehr. Und ja, aber ich hatte wirklich großen Gefallen an der Rivalität vor WrestleMania mehr als danach. Wo es dann halt so wirklich dann nochmal zu diesem Match kam, war ich damals irgendwie, weiß ich nicht, nie so wirklich dann Fan war. Also bei den meisten halt, wenn es dann nochmal zu einem Rematch der gleichen Paarung gekommen ist, wie halt da. Aber trotzdem sehr gut gemacht, sehr gute Fehde. Über die Jahre dann später hatten die auch mal wieder Programme, was sehr gut gematcht hat, meiner Meinung nach. Und ja, ich wollte noch was dazu anbringen, aber. Ja, ich denke mal so, das Match hat ein bisschen halt auch darunter gelitten, weil es einfach, ja, zu wenig Zeit bekam. Ich glaube, irgendwie 9 bis 11 Minuten.
Das ist natürlich schon echt ein bisschen wenig für so ein World
Ja,
Title Match.
das wird wirklich daran halt liegen, weil jemand gewiss ist halt im Main Event da natürlich immer die Matchzeit immer für sich beanspruchen muss.
Ja.
Das ist unglaublich. Also, wenn ihr euch da mal irgendwie gewisse Pay-per-Views halt durchgeht und dann ein gewisser Herr Paul Levesque, auch unter dem Namen Triple H bekannt ist, da in den Pay-per-Views teilgenommen hat, dann werdet ihr sehen, die meisten, also das längste Match des Abends wird meistens immer er gehabt haben. Und da sieht man halt, wie sehr er halt von dem profitiert hat, dass er halt ja Schwiegersohn vom Boss ist. Also offensichtlicher finde ich, kann es nicht gehen. Auch die ganzen, sein Reign of Terror, was wir sicherlich auch in der Zukunft thematisieren werden. Und ja, nach einem kurzen Recap, also einem kurzen Rückblick auf die Hall of Fame, kommen wir dann auch natürlich zum Main Event Match zwischen dem World Heavyweight Champion Triple H und Batista, der natürlich vorher in der Evolution sein Mitglied war und hier natürlich dann gegen ihn sich gewandt hat. Hier hat es natürlich dann halt den großen Hintergrund, dass im vergangenen Sommer, im Sommer 2004, halt Randy Orton schon aus der Evolution gekickt worden ist, nachdem er halt den Titel gewann. Und Batista hat zwar noch, ja, war noch unter den Fittichen von Triple H und hat da noch ein bisschen mitgemacht, aber er war halt schlau genug zu wissen, dass das Gleiche ihnen auch geschehen würde. Also, dass es hier halt mehr um Triple H geht und nicht um alle, die da drin sind. Und ja, und so hat man dann halt über die Wochen kurz vorm Royal Rumble halt gemerkt, dass Batista halt hier ja der Favorit sein könnte. Nach den Gerüchten zufolge kam Randy Ortons Face-Turn-Face-Push damals nicht gut an und man entschied sich dann halt für Batista. Weiß ich nicht, also ich fand den jetzt nicht so schlimm. Wir hätten ruhig darauf beharren können, Randy Orton da halt das Match bei WrestleMania zu gehen gegen Triple H, so als Payoff. Schlussendlich kann man halt sagen, über die Jahre konnte ein Randy Orton da irgendwie nie wirklich profitieren, wenn er Matches gegen Triple H hatte.
Ja, das stimmt allerdings.
Und ja, Batista gewann den Royal Rumble und dann hat man halt noch ein bisschen, also Triple H hat versucht, dass Batista sich halt für JBL entscheidet und das auch inszeniert, dass er dann halt irgendwie von JBL fast angefahren oder überfahren worden wäre mit der Limousine. Und das war aber alles halt, Triple H hat da seine Fäden ja im Hintergrund gezogen. Und ja, dann gab's dann halt dann die Entscheidung bei Raw, für welchen Titel sich Batista entscheiden wird. Ja, und dann war es dann halt recht offensichtlich, dass dann Triple H dann ein paar Momente später dann durch den Tisch flog und es dann hieß, ich fordere dich heraus und nun kommen wir zum Main Event Match.
Das Main Event Match zwischen eben Triple H, auch von uns liebevoll immer die Nase genannt, gegen D'Angelo Batista. Die beiden starteten hier relativ langsam in das Match. Es gab einige Schulter-Tackles, die man natürlich eigentlich eher von Batista kennt, aber auch Triple H hat einige zur Show gestellt sozusagen. Natürlich nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch. Ne? Wollte er natürlich Batista zeigen, dass er auch die Power hat und ihn da ein bisschen überbieten kann. Ric Flair, der natürlich auch Ringside war, um da seinen Homie Triple H zu unterstützen, der mischte sich da immer wieder, gerade vor allem im frühen Geschehen, so ein. Es gab da unter anderem dann auch einen Spinebuster von Triple H, nachdem Batista eigentlich endlich ein bisschen ins Match kam, aber da war dann halt auch wieder Ric Flair, der da so ein bisschen zur Ablenkung sorgte. Triple H kam dann mit einer Aktion von Top Rope, die allerdings in einem harten Clothesline von Batista endete, sozusagen da mit er so abgefangen wurde. Die beiden befanden sich dann kurz danach draußen, außen am Ring, wo Triple H eigentlich vorhat, auf so diese Steel Steps, die halt schon so ein bisschen ja, vorher bereitgelegt wurden, sage ich mal, da ein Pedigree drauf durchzuführen. Dieses allerdings kontert Batista, der dann halt diese Art Katapult, nennt man, würden wir es glaube ich
nennen, genau, ja.
Da durchführt, sodass Triple H halt mit dem Gesicht voraus in diesen Ringpfosten knallte und natürlich danach auch ziemlich stark anfing zu bluten. Batista fügt ihm da im Ring noch mehr harte Schläge auf diese Wunde zu und es gibt auch noch den ein oder anderen Clothesline. Wieder einmal draußen schlägt dann Batista etwas später noch Ric Flair zu Boden, woraufhin Triple H ihn eigentlich hinterrücks zum Stuhl attackieren will. Allerdings hat er quasi so hoch und weit ausgeholt, dass aus dem Ring heraus der Ringrichter so den Stuhl so gegriffen hat, um ihn davon von dieser Attacke sozusagen abzuhalten. War dann halt so, er hat ihn da versucht, den Stuhl so wegzuziehen. Allerdings wollte er Triple H natürlich erst nicht loslassen. Und dadurch, dass da halt so ein bisschen so dieses Gerangel, sag ich mal, so gab, waren so einer denen dann natürlich der Ref davon dann so kurz außer Gefecht gesetzt, was ja auch immer so einige meiner Lieblingsmomente sind,
wenn was
Realistisches passiert.
Ja, sehr glaubwürdig auf jeden Fall.
Ric Flair wollte dann natürlich die Gunst der Stunde nutzen und kam in den Ring gerannt, wo er dann Batista versucht hatte, mit dem Title Belt, also mit dem Gürtel, so anzugreifen. Allerdings hat er da nicht mit der Aufmerksamkeit von Batista gerechnet, den da einfach mal so einen Spinebuster verpasst hat, so aufgrund dieses Versuches. Triple H kommt dann kurz danach allerdings mit einem Schlag mit dem Titel, den er sich dann halt selber kurz geschnappt hat, durch. Und der Ringrichter, der sich da scheinbar so wunderhaft wieder kurz erholt hatte, um dann ein Cover zu zählen, kam allerdings nur bis zwei. Es soll dann die Batista-Bomb geben, aber Triple H kontert das hier mit so einem Low Blow, da der Ref natürlich ihn kurzzeitig dann wieder den Rücken zugedreht hatte, weil er dann immer noch so wieder am Boden lag, was natürlich auch wieder eine sehr realistische Aktion war an der Stelle. Pedigree sollte es dann eigentlich danach geben, jedoch kann auch Batista hier nicht nur den Finisher abwehren, sondern dann seinerseits wieder den Ansatz zur Batista-Bomb anbringen sozusagen. Und diesmal geht die dann auch tatsächlich durch und ebenso geht dann auch hier nach einem Finisher, wie vorhin bei John Cena, das Cover erfolgreich durch. Und der nächste junge Superstar sozusagen sichert sich hier sein World-Title-Gold. Und wie du auch schon vorher gesagt hast, ne, das erste Mal, dass es halt bei so einer WrestleMania passiert, dass wirklich beide dieser Haupttitel sozusagen den Besitzer wechseln. Und Batista beendet hier den Pay-Per-View als neuer World Heavyweight Champion. Dave Meltzer, ein bisschen großzügiger als bei Cena gegen JBL, gab hier 2,75 Sterne. Mhm. Ich würde da trotzdem noch ein kleines bisschen auch darüber legen. Ich würde die beiden eigentlich ziemlich ähnlich bewerten, also bei, so bei den 3 bis 3,5 so okay. Ansiedeln.
Ja.
Ja, ich würde hier wahrscheinlich auch wieder 3 sagen, wenn ich das vorhin bei John Cena gegen JBL auch schon so gesagt habe. Und für mich ist wirklich nicht eins irgendwie klar besser war als das andere. Ja, beide so mittelmäßige Titelmatches sozusagen, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr so erhofft hatte, aber die auch auf keinen Fall irgendwie schlecht waren oder so.
Yes, ich glaube, hier bei diesem Problem ist es halt, dass es zu sehr überbookt ist.
Ja.
Und ich glaube, die gehen, das Match geht auch irgendwie über 20 Minuten. Man hätte wirklich diese 2 Titelmatches im selben Raum stattfinden lassen sollen. Gibt denen irgendwie, keine Ahnung, gibt den 18 Minuten jetzt den Batista-Match da und gibt dann halt so Cena irgendwie, keine Ahnung, 11 Minuten, 12 Minuten, so in dem Bereich, ne, oder 13 von mir aus. Aber ja, so ist es dann wieder zu eindeutig gemacht. Und ich finde halt wirklich so, dieser ganze Backstage-Einfluss von Triple H macht es dann halt auch wirklich kaputt. Hier fand ich natürlich auch richtig gut. Das war auch so einer der ersten Male in meiner Erinnerung zumindest, dass, ich denke mal in den vorherigen WrestleManias halt auch, aber hier war das Feuerwerk danach, als Batista dann halt auf den obersten Seil halt stand, ne? Dann sah man halt richtig im Hintergrund halt diese ganzen Feuerwerke da. Mhm. Die waren mega gut gemacht. Also die fand ich wirklich dann, blieben mir wirklich am besten in Erinnerung, was die Feuerwerke halt angeht. Und richtig gut halt gemacht, weil heute ist ja alles so, einen in den Hals gedrückt, ne? Also so shutting down our throat, mit denen irgendwie in dieses WrestleMania-Logo da zeigen und dann müssen da irgendwie Feuerwerke kommen. Also das ist so unglaublich. Also man, es wird da wirklich so viel mehr gemacht, als es sollte. Und also damals noch wirklich sehr authentisch gemacht. Heute ist es halt wirklich so, dass man wirklich durch dieses Unauthentische dann halt dann die Interesse verliert.
Ja, da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht.
Was sagst du zum Overall? Also zu dem ganzen...
Also Overall, ich denke mal, das hat auch gerade natürlich dann damit zu tun, dass das so eine der WrestleManias ist, wo man sich immer so am besten noch so mit dran erinnert. Und das ist so eine so, für mich dann wirklich auch nicht nur eine der, sondern so quasi die erste, so an die man sich so richtig erinnert, die ich so richtig so auch in voller Länge geguckt habe, die natürlich immer so einen besonderen Platz sozusagen im Wrestling-Herzen, kann ich mal so sagen. Mhm. Und ich würde die auch trotz natürlich solcher eher als Schwachpunkt so zu betiteln, dann wie jetzt das Sumo-Match oder halt auch die Steven-Match und vielleicht auch, kann man immer so zweideutig sehen, diese Legenden-Segmente haben wir da ja auch schon angesprochen. Mhm. Würde ich aber generell trotzdem da eigentlich, wenn man es jetzt nach Schulnotensystem so behandeln würde, da eine relativ gute 2 noch so bei rausschlagen. Okay. Dass er eigentlich immer wieder sehr gut unterhalten wurde, wenn ich das halt auch immer mal öfter nochmal angeguckt habe, als auch damals eine der ersten DVDs, die ich mir da so geholt hatte.
Ja, richtig. Ja.
Und heutzutage kann man es natürlich auch einfach auf dem Network gucken, ne? Aber damals gab es das Ganze noch nicht. Und dann hat man sich dann immer kurz dieses 3-Disc-DVD-Set nach und nach reingeschoben. Richtig. Gut, außer vielleicht die Hall of Fame, die muss man jetzt sich dann nicht angucken. Aber
richtig, ja.
Ansonsten immer mal wieder gerne dann Nachmittag am DVD-Player so damit verbracht.
Richtig, ja.
Und immer wieder sehr positive Erinnerungen. Halt gerade natürlich auch mit den Standout-Matches, ne, mit erstmal Money in the Bank, wie auch Ray gegen Eddie und natürlich Kurt gegen Sean. Schon ja. Um nochmal ganz kurz Werbung für uns selbst zu machen, in der vorherigen Folge die ganze Fehde von den beiden so ein bisschen behandelt haben.
Ja.
Und auch halt eben dieses WrestleMania-Match hauptsächlich. Und auf jeden Fall ein richtig geiler WrestleMania. Nicht meine absolute Lieblings-WrestleMania, aber ist schon so auch, würde ich jetzt mal sagen, so in den Top 3 so mit dabei.
Ja, also für mich auch. Ich würde ihn sogar halt die Note 1 geben, weil es doch halt viel halt heute noch in Erinnerung halt blieb mit den ganzen Parodien, diese ganzen Aufnahmen, die wir halt gemacht haben, ne, diese Filmparodien und so, und dass wirklich das ganze Spektakel drum und dran wirklich sehr gut gemacht worden ist, also kann man nicht halt anders sagen. Und das war's auch schon hier mit Folge 7.
Genau.
Und wir hoffen wie immer, dass es euch gefreut hat. Wir freuen uns natürlich dann halt auch auf Feedback oder freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiter über diese Plattformen unterstützt, über die wir halt die Podcast-Folgen streamen. Uns kann man natürlich auch dann halt bei Social Media halt erreichen, sei es Instagram oder halt auch so auf Twitter. Einmal haben wir dann unseren Insta-Namen, also meiner jetzt ist Recki Kuhn, also Recki_Kuhn16. Und Kevin, da ja nochmal.
Das ist Algo_Pequenito. Ich habe es in der vorherigen Folge ein bisschen buchstabiert, aber ich denke mal, es ist auch, wenn man das so ein bisschen einfach, wie man spricht, schreibt, kann man unseren Namen eigentlich beide ziemlich gut finden.
Richtig.
Und ja, bei Twitter natürlich @ruthless, wieder der _POD für Podcast natürlich. Und ja, da kann man es aber auch dann so ganz einfach finden, wenn man einfach Ruthless Aggression Podcast in diese Suchleiste eingibt, denke ich, ohne jetzt den direkten Ad so suchen zu müssen.
Mhm.
Und ja, ihr werdet das dann ja schon alleine an dem Logo, das wir da auch einfach da als Profilbild verwenden, erkennen. Ebenso dann auch auf YouTube genauso zu finden. Da muss ich natürlich allerdings gerade sagen, da mein PC leider den Geist aufgegeben hat, komme ich da jetzt gerade nicht so wirklich gut hinterher, die Episoden da noch hochzuladen. Das wird natürlich alles dann noch schnellstmöglich nachgeholt. Aber so lange hoffen wir natürlich, dass ihr auch hier gerne zuhört. Und ja, bis ich glaube Episode 5 sind auch alle dort auf YouTube verfügbar. Also falls ihr da dann nochmal Links teilen wollt, kommentieren wollt, wie auch immer, immer auch gerne willkommen für Feedback, für Vorschläge und Sonstiges.
Ja, super. Damit verabschieden wir uns beide, ich, der Ray und Kevin, und freuen uns dann wie immer auf euch jeden Donnerstag, wenn ihr in unseren Podcast reinhört, wo es dann halt um die WWE-Ära Ruthless Aggression geht. Und seid auch wieder dabei, wenn wir ja nächste Woche wieder für euch, nächsten Donnerstag für euch wieder am Aufnehmen sind. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss, auf Wiedersehen oder Wiederhören.